der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Wir müssen reden. Bei dem Satz habt ihr vielleicht als Kind oder Partner oder Partnerin vielleicht schon den ein oder anderen Schreck oder Herzklopfen bekommen. Wir müssen reden. Denn nach diesem Satz folgt entweder eine Gardinenpredigt oder ein Update des Beziehungsstatus, sage ich mal. Aber Kommunikation, sozusagen beim Reden übers Reden, geht es nämlich heute bei Per Anhalter durch den Cyberraum, dem Podcast zur Cybersicherheitsforschung, nicht um Zwischenmenschliches, also zumindest nicht unmittelbar. Es geht in dieser Folge darum, wie die Kommunikation der Zukunft aussehen könnte, wie wir kommunizieren werden, aber auch eben, wie sich diese Kommunikation schützen lässt. Also bitte keinen Schreck kriegen. Euren Beziehungsstatus müsst ihr nach der Folge nicht ändern. Vielleicht sogar im Gegenteil, ihr könnt uns gern weiterempfehlen. Und wen haben wir dabei? Zwei Gäste. Zum einen ist da Professor Eduard Jorswig von der TU Braunschweig. Hallo Eduard, grüß dich.
Ja, hallo.
Und da ist Dr. Fabian Schrumpf von der Cyberagentur. Hallo Fabian.
Hallo Marcel.
Und Fabian, du warst schon mal hier. Ich kenne dich in Folge 11 im Juli. Da ging es um Vertrauensarchitektur, wie die Echtheit von Medien überprüft werden kann.
So ist es.
Und da hat auch jemand anders genau mit zugehört.
Dr. Fabian Schrumpf arbeitet seit 2023 bei der Cyberagentur. Seit 2024 leitet er das Referat Kommunikation der Zukunft und hat vorher in der Abteilung Sichere Gesellschaft und im Referat Cyberresiliente Gesellschaft gearbeitet. Er hat Elektrotechnik studiert und darin auch promoviert und als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Leipzig gearbeitet.
Soweit alles richtig? Ein nützlicher Hinweis?
Das ist korrekt. Alles richtig.
Von unserer Podcast-KI Sabine, denn die kennt ich schon, weil du eben tatsächlich schon da warst und du hattest deine 42 Sekunden sozusagen im Schleudersitz mit Sabine schon überstanden. Eduard, du noch nicht. Du musst dich sozusagen kurz vorstellen und weil der Podcast Per Anhalter durch den Cyberraum heißt, hast du dafür Überraschung 42 Sekunden.
Hallo, Herr Professor Jorswig. Schön, dass Sie bei uns eingestiegen sind. Bitte stellen Sie sich vor. Ihre 42 Sekunden starten jetzt.
Ja, hallo. Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich was mit Computern machen will. Habe schon mit 10 Jahren meinen ersten Computer besessen, Mitte der 80er Jahre. Habe dann technische Informatik an der TU Berlin studiert und dort unter der Leitung von Professor Holger Boche promoviert am Fraunhofer-Institut, Heinrich-Hertz-Institut. Damals haben wir uns mit Mehrantennensystemen beschäftigt. Das war die Grundlage für die 4. Generation der Mobilkommunikation. Und danach bin ich an die KTH Stockholm gegangen, habe dort Signalverarbeitung gemacht. Und dort haben wir dann angefangen, uns mit der 5. Generation zu beschäftigen. An der TU Dresden schließlich im Bereich Informationstheorie tätig.
Gleich wird der Saft abgedreht. 40,
und schon ist die Zeit vorbei. Jetzt an der TU Braunschweig, Stopp. Institutsleitung.
Boah. Du hast so schön gesagt, KTH Schweden, die Königlich-Technische Hochschule. Da habe ich ja da, das ist ja krass. Hast du da, krieg ich mal dann eine Krone auf, wenn man da lehrt oder was?
Es gab keine Kronen, aber in Schweden gibt es natürlich immer noch einen König und eine Königin. Und die Technische Hochschule, die ist eben die Königlich-Technische Hochschule.
War der König auch mal da?
Ich habe den König dort nicht getroffen, nee, leider nicht. Aber wir haben uns das Schloss angeguckt ohne König.
Und du hast, das habe ich mir noch aufgeschrieben, du bist Mitglied der National Academy of Artificial Intelligence in der USA und Fellow am Institute of Electrical and Electronics Engineers, so ein weltweiter Berufsverband von Ingenieuren und Technikern, Naturwissenschaftlern und sowas. Ne? Total, total spannend. 1975 geboren, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und du machst gerade so Lehrveranstaltungen an der TU Braunschweig. Advanced Topics in Communications Theory, Grundlagen der Informationstechnik, Informationstheorie und Einführung in die Programmierung für Nichtinformatiker. Also alles, was ich gebrauchen könnte. Allerdings, Fabian, ihr seid ja sozusagen, das ist ja ein ähnlicher Wissenschaft, was du auch gemacht hast. Muss ja mal sagen, Elektrotechnik klang für mich immer eher so ein bisschen staubig.
Nee.
Was fasziniert sich daran, Fabian?
Also Technik hat mich eigentlich schon immer fasziniert und Kommunikationstechnologie, Kommunikationstechnik. Ich meine, Kommunikation ist ja im Zentrum von allem. Also wir kommunizieren über das Internet, über das Telefon. Und das fand ich immer irgendwie spannend, wie das funktioniert. Große Mobilfunknetzwerke, so viele Leute und dann alle gucken sie YouTube oder TikTok. Trotzdem funktioniert das irgendwie und ich finde das spannend und überhaupt nicht staubig. Also du brauchst mir das nicht ausreden, der Zug ist abgefahren.
Bei mir auch so. Aber Eduard, was fasziniert dich an Elektrotechnik?
Naja, Elektrotechnik als erstes hat mich da fasziniert, dass man Cyber-Physical Systems bauen kann. Ich erinnere mich, dass ich da als Schüler mal zum Informationstag gegangen bin und dann habe ich so einen Roboterarm gesehen, der gesteuert wurde, natürlich mit einer ganzen Menge Technik dahinter. Und dann dachte ich, das ist genau das, was ich machen möchte, so an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware, solche Cyber-Physical Systeme zu entwickeln und zu steuern. Naja, während des Studiums dann bin ich so Richtung Kommunikation gekommen. Da hat mich am meisten fasziniert die zugrunde liegende Theorie dahinter, die sogenannte Informationstheorie. Das ist eine ganz allgemeine Theorie, mit der kann man alle Kommunikationsvorgänge, also nicht nur zwischen Maschinen, sondern auch zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Maschinen modellieren und solche Systeme entwickeln.
Und Sicherung im Elektrokasten könnte auch wechseln.
Entschuldigung. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich ständig bekomme. Kannst du meinen Herd anschließen? Und dann muss ich aber immer sagen, also ich bin Elektroingenieur, ich bin kein Elektriker, das ist was anderes.
Machst du das auch so in der ruhigen Art?
Natürlich.
Irgendwann kann man ja auch dann ein bisschen energischer werden und sagen, ich kann das nicht.
Nö, also das ist ja auch völlig okay, wenn man denkt so, ach, Elektrotechnik, der kann doch bestimmt meinen Herd anschließen.
Unser Thema ist heute so ein bisschen neue Kommunikationstechnologien. Wie lassen sich die schützen? Wir müssen mal so ein bisschen sammeln. Eduard, vielleicht können wir sozusagen mal anfangen. Welche neuen Kommunikationstechnologien siehst du in den nächsten, 10, 15 Jahren? Du hast sozusagen 4G angesprochen, 5G angesprochen. Lass mich raten, 6G.
Ja, das ist wirklich gut geraten. Nach der fünften Generation, die ungefähr 2020 ausgerollt wurde, haben wir jetzt die letzten 5 Jahre intensiv an den Grundlagen für 6G, die 6. Generation, gearbeitet. Die wird dann ungefähr 2030 auf den Markt kommen. Ja, und dann geht's schon wieder los mit der nächsten Generation, 7G. Und die wird dann in 10 Jahren, also 2040, auf den Markt kommen.
Was macht das 6G aus im Gegensatz zu 5G? Geschwindigkeit würde ich mal auch schätzen.
Klar, also es ist erstmal total überraschend, wie viele Daten monatlich überhaupt über Luftschnittstellen übertragen werden, also drahtlos kommuniziert werden. Das sind Zettabytes, das ist eine Zahl, die hat 18 Nullen. So viel Bytes, das sind dann auch noch 8 Bits, werden gleichzeitig übertragen über Luftschnittstellen im Monat. Und die Zahl ist riesengroß und die wird sicherlich noch weiter wachsen. Also die Datenrate wird sicherlich noch größer werden. Aber mit der 5. Mobilfunkgeneration hat man angefangen, auch andere Kriterien für die Entwicklung heranzuziehen. Zum Beispiel die Latenzzeit, den Energieverbrauch. Und jetzt in der 6. Mobilfunkgeneration legt man auch immer mehr Wert auf Vertrauen, Sicherheit und Safety.
Ich habe noch so ein paar Zahlen gelesen. Es sind mit dieser Technologie dann möglich 10 Millionen Geräte pro Quadratkilometer. Also das sind kleine Geräte natürlich, ne? Und im Zweifelsfall eine Übertragungsrate von 1 Terabyte pro Sekunde und einer Genauigkeit von 50 Zentimeter draußen und 1 Zentimeter drin und das alles noch mit geringerer Energiebedarf. Spannend, aber wofür braucht man das?
Oh, da gibt's 1000 verschiedene Anwendungen. Also das sind dann eben wirklich TikTok, nenne ich jetzt mal, oder Instagram oder andere Plattformen, wo HD-Videos gestreamt werden in Echtzeit. Das sind Sachen, die erfordern einfach wahnsinnig hohe Datenraten. Aber es gibt auch Anforderungen aus der Industrie. Wenn man also in Zukunft Roboter steuern möchte, die gemeinsam mit Menschen in einer geschützten Umgebung arbeiten sollen, dann müssen diese, um sicher zu funktionieren, ganz kleine Latenzzeiten haben, also unter 10 Millisekunden, möglichst im Millisekundenbereich. Was du gesagt hast, ist diese Coverage, das heißt, es wird eine bestimmte Anzahl von Geräten unterstützt pro Fläche. Das ist auch eine große Herausforderung, weil es in Zukunft einfach immer mehr Aktoren und Sensoren geben wird in Industrieumgebungen. Und deswegen kommt diese Anforderung.
Die auch sozusagen eben eine Netzwerkverbindung.
Genau.
Die eben auch eine Netzwerkverbindung haben. Genau, was wir heute noch nicht haben. Genau, und mit diesen ganzen Datenraten kann man dann Virtual Reality machen und all sowas, dann Live-Streaming sozusagen in 360 Grad oder sowas vermutlich. Ne?
Absolut.
Fabian, bevor ich dich frage, Eduard, an dich nochmal die Frage. Was interessiert dich denn als Forscher an diesem 6G?
Also 6G hat in dem Bereich der Sicherheitsforschung vor allen Dingen interessante Fragen, weil es darum geht, dass wir Geräte haben, die miteinander kommunizieren. Manchmal möchten auch Menschen an den Geräten miteinander kommunizieren. Manchmal möchten wir von einem Mensch zu einem Gerät kommunizieren. Und da entstehen ganz, ganz viele Fragestellungen, die auch sicherheitstechnische Aspekte haben. Also zum Beispiel, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich tatsächlich mit dem spreche, entweder mit dem Gerät oder mit dem Menschen an dem Gerät, mit dem ich sprechen möchte. Oder wie kann ich sicherstellen, dass das Gerät, was ich gerade steuere, in der physikalischen Welt wirklich genau das macht, was es soll?
Aber 6G ist nicht euer Thema irgendwo, ne?
Nee, also 6G ist jetzt erstmal so als Standard nicht so unser Thema. Mhm. Also es ist aktuell, in 5 Jahren soll es ja ausgerollt werden. Es ist vielleicht nicht so ganz unserer Zeithorizont. Ja. Und ich meine, da gibt es ja die ganz großen Player, die da schon Milliarden von Euros reinpumpen. Da sind wir mit unserem Budget, also da können wir nichts ausrichten. Also die Standardisierung dieser Mobilfunktechnologie ist jetzt nicht so unser Fokus. Einzelne Technologien, die da eine Rolle spielen, allerdings schon.
Ach so, nämlich?
Also zum Beispiel gibt es ja sogenannte intelligente Oberflächen. Ah. Eduard weiß das sicherlich besser als ich. Bei den Frequenzen, die man für die Kommunikation im 6G braucht, hat man immer das Problem, dass man vor allem im urbanen Bereich unterversorgte Bereiche hat, weil es einfach Abschattungen gibt, wo die Funkwellen nicht hinkommen. Und da gibt es das Konzept der intelligenten Oberflächen, die sozusagen als intelligenter Spiegel für elektromagnetische Wellen fungieren, um eintreffende elektromagnetische Wellen so zu reflektieren, dass sie auch diesen unterversorgten Bereich mit versorgen. Und das hat durchaus auch Anwendungen in anderen Bereichen für uns.
Rekonfigurierbare intelligente Oberflächen, das ist das, was du meinst.
Genau, das ist das, was ich meine.
Das heißt, das ist das, damit es im ICE demnächst auch wirklich Handyempfang sicher funktioniert.
Ja, im ICE hilft man sich dann ein bisschen anders. Also in den neuen Generationen der Züge gibt es ja diese durchlässigen Scheiben, die Mobilfunkstrahlung durchlassen, um eben auch den Empfang im ICE zu verbessern. Diese Technologie ist wahrscheinlich eher was man so statisch irgendwo hinhängt, wenn man weiß, okay, hier ist ein Spot, den ich versorgen muss.
Die kennst du auch, Eduard, ne? Diese, also das sind irgendwie so, ich habe wahrscheinlich wie so Tapeten, die dann sich irgendwie programmierbar sind und die kann man dann sozusagen einstellen, damit die Signale stärker oder schwächer werden sozusagen.
Ja, also das sind Oberflächen, deren Reflexionseigenschaften man einstellen kann, wie man möchte. Mhm. Normalerweise ist es ja so, wenn man eine Metallplatte hat und da kommt die Welle von einer Richtung rauf, dann wird die in die andere Richtung, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, reflektiert. Aber bei den intelligenten Oberflächen kann ich die so einstellen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ich kann die also in die Richtung reflektieren, in die ich möchte. Und es gibt eine Variante, die ist auch für den Zugverkehr zum Beispiel total günstig. Die nennt sich STAR RAS, also Simultaneous Transmit and Receive Reconfigurable Intelligent Surface. Und die hat die Eigenschaft, dass sie von draußen am Fenster die Signale aufnehmen kann und nach innen reflektiert. Also, ja. Und damit könnte man dann die Abdeckung im Zugabteil verbessern.
Aber jetzt sind wir hier bei der Cyberagentur, es geht um Cybersicherheit. Das heißt doch dann aber auch, wenn ich Oberflächen habe, die sowas verstärken können, kann ich doch damit auch leichter Signale dann abfangen.
Abfangen kann man die Signale auch damit. Aber was man vor allen Dingen auch machen kann, ist, man kann damit dafür sorgen, dass Abhörer die Signale gar nicht erst bekommen. Weil ich nämlich dafür sorge, dass die so reflektiert werden, dass der Abhörer immer an einer Stelle steht, wo gar kein Signal hinkommt. Ich kann also mit solchen intelligenten Oberflächen ein elektromagnetisches Feld erzeugen, was genau an den Stellen, wo die Abhörer sein werden, gar nicht ankommt.
Was da sozusagen ein blinder Fleck dann ist.
Genau.
Wer unseren Podcast kennt, der kennt vielleicht auch unsere Technologie-Frühaufklärer, unsere Waldorf und Städtler der Zukunftsforschung oder unser Captain Kirk und Spock des Cyber-Universums, Spider-Man, Superman, Hulk oder Captain America oder R2-D2 und C3PO der Wissenschaft, den ich sie jetzt einfach mal. Markus John vom Fraunhofer-Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen und Jakob Bellmund von der Cyberagentur. Die beiden blicken ja immer so ein bisschen nach vorn und ich habe sie auch gebeten, uns jetzt mal für die Folge was zu schicken und der Markus fängt an.
Du hast mich gefragt, wie wohl die Zukunft der Kommunikation aussieht. Nun, diese Frage ist extrem schwer zu beantworten, weil Kommunikation etwas sehr, sehr Vielschichtiges ist. Ein Gedanke liegt natürlich nahe, schon aufgrund des Namens, per Anhalter durch den Cyberraum. Im Rückgriff auf Douglas Adams könnte man darüber spekulieren, ob wir irgendwann so etwas wie den Babelfisch haben. Betrachtet man die Technologien, die wir derzeit im Hinblick auf automatisiertes Übersetzen und Text-to-Speech haben, so könnte man davon ausgehen, dass diese Technologie, so eine Babelfisch in Form eines kleinen im Ohr-Gerätes, vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ich möchte das gar nicht ausschließen. Ein anderer Aspekt dürfte sein, dass ihr euch im Podcast der Cyberagentur natürlich viel mit Sicherheitsaspekten der Kommunikation befasst. Daher möchte ich den Blick auf etwas anderes lenken. Nämlich Kommunikation findet ja immer auch statt zwischen Menschen, zwischen Individuen. Und wenn wir also über Kommunikation reden, dann müssen wir immer auch diese nicht technische Komponente berücksichtigen. Denn wir wissen natürlich, dass Technologien nie allein im luftleeren Raum genutzt werden. Sie sind eingebettet in einen persönlichen Kontext, in einen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Kontext. Und ich möchte auch die These aufstellen, dass gerade im Bereich der sicheren Kommunikation es sehr wichtig ist, die Usability, die Benutzbarkeit dieser Technologien im Vordergrund zu stellen. Meine These wäre, dass viele Skandale, die wir im Kontext vom Abhören ungesicherter Verbindungen hatten, vor allen Dingen damit zusammenhängen, dass diese ganzen Technologien doch sehr unheimlich sind in der Nutzbarkeit. Man muss viele Sachen einstellen und solche Sachen. Und das könnte das Ganze schwierig machen. Und vielleicht müssen wir uns auch darauf konzentrieren, wie wir die ganzen Sachen nutzerfreundlicher machen, sodass wir zukünftig sicher kommunizieren, so wie wir ganz normal auch mit unserer Oma telefonieren, dass das kein weiterer großer Aufwand ist.
Eine zentrale Frage ist hier, wie wir Daten sicher und zuverlässig übertragen können. Ist es überhaupt möglich, Kommunikation umfassend gegen immer neue Cyberbedrohungen abzusichern? Oder sollten wir besser wieder anfangen, cybersichere Brieftauben zu züchten? Die Entwicklung von Technologien, die beispielsweise flexibel verschiedene Übertragungswege nutzen können, um Störungen auf einem Kanal auszuweichen, wäre mit Sicherheit ein zentraler Vorteil. Im Kontext Kommunikation werden in der Cyberagentur aber auch mal zunächst verrückt klingende Kommunikationsmedien diskutiert. Bitte Fabian unbedingt nach dem World Wide Web fragen.
Da schreibt uns der Jakob jetzt eine Frage vor oder mir. Aber Fabian, wir haben da auch, als wir telefoniert haben, darüber gesprochen. World Wide Web, das Waldnetzwerk. Genau. Ich habe erst gesagt, du erzählst mir Quatsch, aber also so eine Idee oder so ein Konzept gibt es ja tatsächlich, ne?
Ja, es ist natürlich ein bisschen, ich kann ja mal kurz skizzieren,
ja, was bitte, das überhaupt mach, sein soll.
Also es ist ja so, dass Pflanzen an ihren Wurzeln symbiotische Beziehungen mit Pilzen eingehen. Also das sogenannte, das sogenannte Mykorrhiza-Netzwerk. Mhm. Und jetzt gibt es die Vorstellung, dass dieses Netzwerk unterirdisch vielleicht über ein sehr großes Gebiet verbunden ist. Also, dass sich da unten quasi ein riesiges Netzwerk aus Pilzfäden befindet. Und jetzt könnte man ja hergehen und überlegen, wie kann man dieses Netzwerk denn anzapfen und zur Kommunikation verwenden? Also, es gibt tatsächlich in der Wissenschaft Forscherinnen und Forscher, die über sowas nachdenken. Es ist ein bisschen umstritten, ob es dieses Netzwerk in dem Ausmaß gibt. Aber wenn es das gibt und wenn es möglich ist, das zur Kommunikation zu verwenden, dann haben wir eine Infrastruktur, die liegt schon im Boden für uns bereit. Also es muss niemand mehr
ein Kabel verlegen.
Genau, keiner muss mehr ein Loch buddeln, um ein Kabel zu verlegen.
Also irgendwie so unterirdische Baumpost, Eduard. Hast du da die Augenbrauen oben oder sagst du eher, natürlich, das ist das nächste große Ding?
Naja, ich bin jetzt nicht gerade Experte für solche Pilznetzwerke, aber was es auf jeden Fall gibt, ist molekulare Kommunikation. Das ist also ein Modell, bei dem man durch Moleküle kommuniziert. Das kommt zum Beispiel in der im Blutkreislauf vor, aber das kommt sicherlich auch in Pflanzen vor, dass sie also durch den Austausch von Flüssigkeiten und durch die Konzentration von bestimmten Stoffen in den Flüssigkeiten kommunizieren zwischen verschiedenen Knotenpunkten. Und das Schöne an der Informationstheorie ist, dass es auch genau für solche molekulare Kommunikationsszenarien Modelle gibt, die wir benutzen können. Und deshalb hat zum Beispiel jetzt die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktprogramm zum Thema synthetische molekulare Kommunikation ins Leben gerufen.
Also das klingt schon nach Kirk und Spock.
Ja, aber darüber muss man mal nachdenken. Ich meine, wir sind die Cyberagentur, wir denken auch mal so ein bisschen über abwegige Dinge nach. Und gerade so im Kontext alternative Kommunikationstechnologien, wir nutzen ja aktuell immer Funk. Mhm. Funk kann gestört werden in verschiedensten Weisen. Das sehen wir ja beispielsweise in der Ukraine und auch im Baltikum. Da ist es total wichtig, über alternative Kommunikationsformen nachzudenken.
Du hast einen Kollege von dir oder also jemand von der TU Dresden, der hat mal so ein Experiment gemacht in der Luft und er hat sozusagen eben so einen Sender gehabt und da eine feine Sprühdose dran gehabt und die durch einen Computer aktiviert wurde und dann kamen da so kleine Alkoholmoleküle raus und ein Sensor gegenüber hat dann sozusagen die Alkoholmoleküle empfangen. So ließe sich dann wohl mit geringstem Informationsverlust eben durch Moleküle kommunizieren. Ich überlege so ein bisschen, das ist so ähnlich wie so ein Hund, der sein Revier markiert an irgendeiner Stelle, ne? Aber also kann man da wirklich Informationen mit transportieren, außer zu sagen, jawohl, ich bin jetzt hier als Molekül?
Natürlich, das ist ja genau die Aufgabenstellung von der Codierung. In dem Moment, wo ich sagen kann, ich bin hier, kann ich quasi ein Bit übertragen. Und jetzt kann ich das mehrmals hintereinander machen. Dieses eine Bit wird dann zu mehreren Bits und es kann dann für längere Nachrichten stehen. Und dann ist quasi nur noch die Frage, wie man die Nachricht, die man übertragen möchte, kodiert. Und wir haben auch so ein Testbed für molekulare Kommunikation, wo wir mit Farben in Flüssigkeiten kommunizieren. Da gibt es also Gelb, Rot und Blau. Und man kann damit also Gelb, Rot und Blau anschalten. Das heißt, drei Bits gleichzeitig übertragen. Und dann kommt die entsprechende Farbmischung beim Empfänger in dem Wasser an. Und durch einen Empfänger kann dann die Wellenlänge, die absorbiert wird, festgestellt werden. Und damit kann der Empfänger dann rausfinden, welche Farbe und welche Farbmischung im Wasser drin ist. Und kann die Nachricht dekodieren. So kann man drei Bits gleichzeitig übertragen. Und wenn man das mehrmals hintereinander macht, dann kann man beliebig lange Nachrichten übertragen.
Aha. Und Wasser sozusagen ist, glaube ich, auch das Medium, wo so eine Anwendung total sinnvoll ist, weil da funktioniert Funk schlecht, ne?
Ja, es gibt Unterwasserkommunikation, da benutzt man dann andere Wellenlängen, aber das ist vollkommen richtig. Also wenn man jetzt in einem abgeschlossenen System ist, da funktioniert die normale drahtlose Kommunikation überhaupt nicht mehr gut. Da wäre das eine sehr schöne Alternative. Oder am besten ist es natürlich, man hat mehrere Optionen, also man kann zwischen verschiedenen Kommunikationswegen wählen und erhöht damit die Ausfallsicherheit. Ich vergleiche das immer total gerne mit einem Aktienpaket, ne? Also da ist es auch so, ich versuche möglichst viele Aktien zusammenzupacken, die nicht alle gleichzeitig in den Keller gehen. Und genauso ist es bei der Übertragung mit Kanälen auch. Ich versuche, so viele verschiedene Kanäle aufzubauen und die Kanäle zu nutzen, die möglichst unabhängig voneinander funktionieren, die also statistisch unabhängig sind. Und dafür brauchen wir unterschiedliche Technologien. Zum Beispiel könnte ein Kanal Funk sein, ein Kanal Wasser, der dritte Kanal vielleicht Infrarot, Terahertz-Kommunikation und so verschiedene Technologien miteinander kombinieren.
Da müssten sozusagen die U-Boote gar nicht mehr auftauchen, im Zweifelsfall auch, um zu kommunizieren. Weil das ist ja also lerne ich aus Filmen manchmal. Wir müssen jetzt auftauchen, um zu kommunizieren und um Positionen durchzugeben oder sowas. Quatsch.
Na, also ich glaube, die Kommunikation von Unterwasser dann nach Überwasser ist trotzdem immer noch so ein Problem Fall. Okay. Also bei dem Übergang von Wasser in Luft gibt es immer Probleme mit der Kommunikation.
Und gibt es noch andere Möglichkeiten außer Natur sozusagen, wo wir kommunizieren können? Also ich meine, wir sprechen jetzt, ne? Das ist so Schall.
Ja, ne? Das ist beispielsweise auch eine Möglichkeit, wie man kommunizieren kann und auch Daten übertragen kann. Also akustische Kommunikationsformen wären auch denkbar. Auf jeden Fall.
Da gibt's auch Experimente. Ich habe gelesen von Mikrorobotern, die in Schwärmen sozusagen mit akustischen Signalen gesteuert wurden. Verlinke ich mal in den Shownotes. Also es gibt ganz viele sozusagen Möglichkeiten und Arten zu kommunizieren. Rauchzeichen gingen wahrscheinlich auch oder Emojis.
Brieftauben.
Ich wollte noch auf eine moderne Art hinweisen bei der Kommunikation. Oh. Sozusagen geht noch mal einen Schritt weiter. Das ist natürlich die Kommunikation mit Quanten, also Qubits.
Ja.
Ne, wir haben ja auch Quantennetzwerke, an denen gerade auch in Deutschland und in Europa geforscht wird. Und also über Quantenkanäle kann man die Daten nicht nur schneller austauschen, sondern vor allen Dingen natürlich auch viel sicherer. Weil ein Angreifer, der die Daten abhören möchte, der verändert den Zustand der Daten, ja, weil das Messen sofort eine Zustandsänderung bewirkt. Und dann kann der Empfänger mitbekommen, oh, Vorsicht, da ist ein Angreifer, der hat gerade den Zustand verändert und weiß dann entsprechend, dass es einen Angriff gab und kann reagieren.
Genau, über Quantenkommunikation und Computer hatten wir ja auch eine Folge schon im Podcast. Ne? Da ging es dann so ein bisschen um Kryptographie, also welche neue Art von Kryptographie braucht man. Aber wenn ich dich richtig verstehe, Eduard, also die Kryptographie ist schon gut. Aber das wäre eigentlich nur on top sozusagen, weil die Technologie schon an sich anders gesichert ist, ne?
Absolut richtig. Ganz am Anfang haben wir über informationstheoretische Sicherheit gesprochen und das Konzept hat also folgende Idee. Wenn ich in dem Übertragungsmedium zwischen Sender und Empfänger, also legitimiertem Sender und legitimiertem Empfänger, einen Vorteil habe allein durch die Kanaleigenschaften bei der Übertragung, kann ich die schon ausnutzen, um bestimmte Schutzziele zu erreichen. Zum Beispiel sichere Übertragung, integre Übertragung, Abhörsicherheit und so weiter. Der Vorteil ist also, dass ich gar nicht erst auf die Ebene der Kryptographie gehen muss, sondern ich nutze quasi den Vorteil aus, den mir die physikalische Übertragung bietet. Und das ist so eine Art Sicherheit bei Design. Diese Art von Sicherheit auf der Übertragungsschicht, die informationstheoretisch sicher ist, die funktioniert einfach so automatisch. Das heißt, da kann man gar nichts einstellen oder man muss nichts einstellen, sondern die bietet schon so eine Art Grundschutz. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die nicht alleine funktioniert. Man braucht dazu noch die Kryptographie on top. Und erst wenn beide zusammenarbeiten, kann man perfekte Sicherheit, so wie wir in der Informationstheorie sagen, erreichen.
Und Eduard, gibt es da schon konkrete Produkte? Wird da echt dran gearbeitet? Also gibt es sowas, dass er nickt schon.
Gut, ja klar. Dann sag mal. Wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt, daraus ist auch ein Startup hervorgegangen. Das Startup, das heißt sogar PhySec, also Physical Layer Security. Und die sind sehr erfolgreich, die kommen aus Bochum. Und die bieten eben genau in dem Bereich ja Lösungen an für bestimmte Kommunikationsszenarien, in denen der Kanal ausgenutzt wird und in dem man also zusätzlich zur Kryptographie noch weitere Sicherheit einbaut.
In Bochum, da gibt es ja auch Menschen, die da Kommunikationswissenschaft studiert haben. Sitzt auch jemand hier im Podcast. Fabian, ich will dich mal ein bisschen rein, ne? Sicherheit von Kommunikation. Was habt ihr da für ein Projekt gerade am Start oder im Abschluss? Also mach mal ein bisschen einen Werbeblock sozusagen für euch.
Also Sicherheit der Kommunikation, wir sehen das natürlich von der technologischen Seite. Also wie können wir technisch miteinander kommunizieren? Und auch wie das jetzt schon im Einspieler angesprochen wurde, ist natürlich auch wichtig, den Menschen da mitzunehmen. Gerade bei mir im Referat haben wir jetzt gerade zwei Forschungsprogramme in der Entwicklung. In dem einen Forschungsprogramm geht es unter anderem um die intelligenten, reflektierenden Oberflächen. Mhm. Wie kann man mit denen die Kommunikation vor allem beispielsweise für die Bundeswehr sicherer machen? Das zweite Programm, da geht es um die alternativen Kommunikationsformen. Also beispielsweise molekulare Kommunikation oder eben auch das World Wide Web. Das ist ein Programm, wo wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken lassen wollen, weil wir gerne Alternativen zum Funk hätten. Und auf der menschlichen Seite, ich meine, ich bin ja
auch Mensch.
Ich bin auch Mensch und ich habe früher mal in der sicheren Gesellschaft, im Referat Cyber-Resiliente Gesellschaft gearbeitet und da gibt es ein Programm, das jetzt bald zur Ausschreibung kommt. Da geht es um die Untersuchung von Desinformation und Propaganda in virtuellen Realitäten. Also wir wollen uns anschauen, wenn jetzt die Leute vielleicht in Zukunft im Metaverse unterwegs sind, wie auch immer das in Zukunft aussehen wird. Funktioniert Desinformation in solchen immersiven Umgebungen, wo ich die Umgebung ja nicht nur optisch wahrnehme, sondern auch Dinge höre oder vielleicht auch fühle oder rieche? Funktioniert Desinformation in solchen Realitäten vielleicht anders, als wenn ich nur vor dem Bildschirm sitze und mir das über Facebook und über Instagram reinziehe? Genau, und da sollen Tools entstehen, wie man das untersuchen kann.
Und Fabian, was ihr auch habt, ihr habt so eine Challenge, Spektra heißt das, ne?
Korrekt, ja.
Worum ging es da? Also es gab, also da ist jetzt, wir sind so ein bisschen jetzt zwischendrin, ne? Die Gewinner, die werden gekürt, kurz nachdem wir den Podcast aufnehmen. Müsst ihr das sozusagen als nachlesen dann auf cyberagentur.de oder auf dem LinkedIn-Account der Cyberagentur. Aber Fabian, worum ging es da bei Spektra?
Also bei der Spektra-Challenge wollten wir Ansätze zum Einsatz von Drohnen unter elektromagnetischer Kampfführung. Also wie kann ich meine Drohne immer noch einsetzen, wenn der Funk gestört ist? Wir hatten da einen Call, da konnten interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Konzepte einsenden. Relativ kurze Konzepte konnten da eingesendet werden und dann haben wir die alle nach Erding eingeladen, auf den Fliegerhorst in Erding. Das ist ein stillgelegter Bundeswehrflughafen. Und haben quasi Pitch Days veranstaltet. Da konnten die uns in 5 Minuten ihre Ansätze pitchen. Und dann haben wir einen Teil der Teilnehmenden ausgewählt, um das, was sie uns da gepitcht haben, zu einem Prototypen weiterzuentwickeln. Also wir hatten den Praxistrack, wo wirklich dann auch am Ende ein physischer Prototyp entstehen sollte.
Da haben wir schon was anfassen können.
Also da haben wir noch nichts anfassen können. Mhm. Da haben wir erstmal nur die Konzepte gehört. Mhm. Aber wir haben einen Teil der Teilnehmer ausgewählt, die uns jetzt quasi für die Praxisphase bis zum Dezember uns einen Prototyp entwickeln im Praxistrack. Und dann hatten wir noch einen Moonshot-Track, wo am Ende nur Konzepte in Anführungszeichen rauskommen. Und da gibt es jetzt Anfang Dezember die Praxiswoche, wo wir uns dann auch nochmal in Erding treffen. Die Gruppen demonstrieren uns dann ihre Lösungen und am Ende wird ein Gewinner oder eine Gewinnerin gekürt.
Genau, und es gibt Preisgeld. Und Eduard, du hast gehört, du hast mit der Cyberagentur noch nichts zu tun gehabt sozusagen als Forschungsmensch bisher sozusagen. Deine Forschung ist vor allem, also mitunter gefördert vom Forschungsministerium oder vom Digitalministerium vom Bund. Also aus dem klassischen zivilen Bereich eigentlich, ne? Cyberagentur, eine GmbH vom Bundesinnen- und Verteidigungsministerium. Und du hast gerade gehört, die Bundeswehr so als Stichwort. Ne? Wir haben hier im Podcast auch schon mal über Dual Use gesprochen. Ja, also dass sozusagen Forschungsergebnisse sowohl im zivilen als auch im sicherheits- oder militärischen Kontext genutzt werden können. Ist das was dich als Forscher so ein bisschen abschreckt, oder ist das für dich was ganz Normales eigentlich auch?
Naja, im Bereich Kommunikationstechnik und Informationstechnologie sind fast alle Anwendungen mehr oder weniger auch Dual-Use-Anwendungen. Die Frage wäre dann eher, schreibt man sich direkt auf seine Forschung, die im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik liegt, eben rauf, dass man das für militärische Anwendungen macht oder eben nicht? Ich meine, das handhabt natürlich jede Universität unterschiedlich, wie sie mit dem Thema umgeht. Auch die Institute behandeln das Thema unterschiedlich. Ich denke, wichtig ist es da, dass man eine klare Richtlinie rausgibt, damit die Forschenden nicht überfordert werden mit der Frage, ob sie sich militärischer Forschung anschließen wollen oder nicht. Natürlich haben wir auch mit vielen Unternehmen zu tun, die beides machen. Die stellen Kommunikationssysteme her für zivile Anwendungen und auch für militärische. Ein prominentes Beispiel aus Deutschland wäre Rohde & Schwarz.
Und es ist ja, im Cyberraum höre ich oft, oder über den Cyberraum höre ich ja oft, dass sich das da gar nicht eigentlich trennen lässt. Ne? Was ist
zivil? Das ist schwierig. Ja. Was ist zivil, was ist militärisch? Das ist wirklich schwierig.
Aber beim Stichwort Kommunikation sage ich ja als Journalist und als Kommunikationswissenschaftler mal, menschliche Kommunikation ist ja tatsächlich mehr als Fakten zu übermitteln. Ja, so eine hochgezogene Augenbraue oder so spitze Lippen oder so verschränkte Arme, ne? Die sagen ja auch mehr als ein paar Worte. Ich habe mir neulich mal so vorgestellt, wie mich Sabine hier mit unserem Podcast-Mobil, gibt es ja wirklich, ne? Ist im Cyberleader den Wagen, den wir da haben, wie uns Sabine sozusagen herumfährt und ich dann zu Sabine sage, Sabine, die Ampel ist grün.
Fährst du oder fahre ich? Das könnte ich antworten, wenn ich keine KI wäre. Denn in deinem Satz steckt neben der Sachebene auch eine Selbstaussage, ein Appell und ein Beziehungsaspekt. Willst du mich ganz sachlich darauf hinweisen, dass die Ampel gerade auf grün geschaltet hat? Teilst du mir mit, dass du es eilig hast oder ungeduldig bist? Willst du mich auffordern, loszufahren? Willst du mir als weibliche KI am Steuer helfen und mir deine Überlegenheit demonstrieren?
Das klingt so ein bisschen nach Loriot eigentlich, ne? Ist aber Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun. Und es geht auch so ein bisschen noch ein anderes Beispiel beim Abendessen, ne? Der Mann, der die Kapern in der Soße sieht und dann fragt, was ist denn das Grüne in der Soße? Und was würde man als Frau da antworten, Sabine?
Mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du ja woanders essen gehen.
Das ist so lustig, der hat es ja auseinandergenommen, ne? Also der Mann versteht ganz sachlich, da ist was Grünes. Er sagt von sich aus, ich weiß gar nicht, was das da ist. Beziehungstechnisch sagt er, du müsstest es ja wissen, und dann appelliert er, sag mir doch, was es ist. Und die Frau versteht sozusagen oder kann es sozusagen anders verstehen. Ne? Sachlich, da ist was Grünes. Die Aussage, die vom Mann käme, wäre sowas, ihm schmeckt das Essen nicht. Die Frau ist eine miserable Köchin, könnte sie sozusagen da noch reininterpretieren. Und als Appell, lass doch das Grüne weg. Da steckt so ganz viel in der Kommunikation. Das ist ein bisschen eine umständliche Hinleitung, zeigt aber, dass eben Kommunikation nicht nur was Technisches ist. Das heißt, die besten Kommunikationstechnologien nutzen eigentlich nichts, weil Menschen Menschen sind und sich missverstehen können. So, und jetzt ihr.
Ja, also da kann ich gleich drauf antworten, denn es gibt eine Entwicklung auch für die 6. Mobilfunkgeneration. Da spricht man über semantische Kommunikation. Und das ist genau das, was quasi in der, ich sag mal, klassischen Kommunikationstechnik fehlt. Bei der klassischen Kommunikationstechnik übertragen wir einfach nur Bits, Nullen und Einsen und machen das so gut, wie wir können. Also zuverlässig, schnell, energieeffizient und so weiter. Bei der semantischen Kommunikation geht man eine Abstraktionsebene weiter höher und sagt, was möchte ich denn bei meinem Empfänger mit der Kommunikation erreichen? Mhm. Deswegen wird es manchmal auch zielorientierte Kommunikation genannt. Dazu muss ich natürlich den Kontext des Empfängers kennen, um die Kommunikation so abzustimmen, dass es auch in der richtigen der 4 Ebenen, von denen du gerade sprachst, wahrgenommen wird. Das heißt, da passt das sozialwissenschaftliche Kommunikationsmodell zu dem semantischen Kommunikationsmodell in der Informationstechnologie perfekt zusammen.
Und das ist was Theoretisches oder da ist auch was Technisches sozusagen?
Das ist auch was Technisches. Man kann sich jetzt vorstellen, dass das natürlich perfekt zum Thema künstliche Intelligenz passt. Also wie lerne ich denn den Kontext beim Sender und beim Empfänger des jeweils anderen kennen? Natürlich am besten durch Trainingsdaten. Genauso wie wir ja auch sozial lernen, indem wir gucken, wie der andere auf der Gegenseite sich verhält, wie er reagiert. Das heißt also, die Komponenten bei der semantischen Kommunikation sind ganz häufig maschinelle Lernalgorithmen, die eingesetzt werden und die eben mit Trainingsdaten trainiert werden, die nicht nur künstlich sind, sondern vorwiegend eben auch menschlichen Ursprung haben.
Was wir gerade ja von Jakob und Markus noch am Anfang gehört haben und Du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, Eduard. Alle Sicherheit sozusagen steht und fällt mit dem Nutzer, mit der Bedienbarkeit, mit der Nutzerfreundlichkeit von Technologien. Ich habe gerade mal so eine Geschichte auch in den Medien, dass ganz viele Satellitenkommunikation unverschlüsselt läuft und irgendwie abgezapft werden kann. Aber lässt sich in irgendeiner Art und Weise sicherstellen, dass Kommunikationstechnologien tatsächlich so sicher benutzt werden, wie sie gedacht sind? E-Mail-Kommunikation, Verschlüsselung, wissen wir, gibt es, funktioniert, nutzt nur keiner.
Also ich denke, das ist schwierig, weil Menschen immer neue Wege finden, Technologie anders als vom Entwickler oder von der Entwicklerin beabsichtigt zu nutzen. Mhm. Also ja, nee, also ich denke, das kann man sich nicht hundertprozentig sicherstellen.
Aber ihr gebt trotzdem euer Bestes dann offensichtlich.
Man kann nur sein Bestes geben, das ist richtig.
Was man machen muss, ist auch immer an der Schnittstelle zwischen dem Menschen und der Maschine, dass man beide Seiten berücksichtigt. Das sind niemals Forschungsprojekte, die nur eine Disziplin bearbeiten können, sondern das sind Forschungsprojekte, die müssen interdisziplinär bearbeitet werden. Man braucht dann also auch Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich Psychologie, aus den Sozialwissenschaften, die eben gemeinsam mit den Informations- und KommunikationstechnikerInnen dort Lösungen erarbeiten. Das ist gar nicht anders möglich. In dem Moment, wo auch Menschen mit Maschinen später zusammenarbeiten sollen, also wo quasi der Mensch in der Schleife ist, also man sagt auch Human in the Loop, dass also Industrieprozesse da sind, bei denen sowohl ein Mensch einen Beitrag leistet, als auch ein Roboter, der vielleicht sogar beweglich ist und auf einem autonomen, gesteuerten Fahrzeug langfährt. In dem Moment müssen beide Seiten und vor allen Dingen natürlich der Roboter muss ein Modell haben von der echten Welt und dem Verhalten des Menschen, mit dem er zusammenarbeitet. Und das ist das, was manchmal unter dem Stichwort digitaler Zwilling läuft. Also die Technik bildet sich ein Bild von der Umgebung, von der physikalischen Welt und macht auch Vorhersagen, wie sich Menschen in der Umgebung demnächst verhalten werden. Und basierend auf diesen Vorhersagen kann dann der digitale Zwilling ausrechnen, wie muss ich mich verhalten, damit es keine Sicherheitsrisiken gibt? Was muss ich für Hinweise geben, damit der Mensch sich sicher verhält? Und so kann man höchstens hoffen, dass man dem Menschen so viel Unterstützung gibt, dass er sich mit den gegebenen technischen Möglichkeiten sicher verhält und eine sichere Kommunikation herstellt. So.
Was ich auch ein bisschen bemerkenswert finde, der Markus hat das auch eingangs so ein bisschen erwähnt, ne? Also wir können uns hier ganz viele Gedanken machen, Wissenschaftler können ganz viel erforschen, aber am Ende sind es Produkte von Firmen, die Geld verdienen müssen und wollen, ja? Und wer kontrolliert da tatsächlich, wer mit wem spricht? Wir haben das große Versprechen vom Internet war ja auch, jeder kann mit jedem kommunizieren auf der ganzen Welt. E-Mail funktioniert tatsächlich noch so, aber die meisten anderen Dienste muss man sich anmelden. Dann ist man wieder bei großen Konzernen. Also das ist, kommt auch da glaube ich, als Gedanke oder als Layer sozusagen noch dazu. Was treibt sozusagen Unternehmen da auch an? Ich habe gar keine großen Fragen mehr jetzt zum Ende.
Die entscheidendste Frage zur Kommunikation der Zukunft ist doch eine ganz andere, Marcel. Wann hat unser Handtuch endlich WLAN?
Ja, das Handtuch, das WLAN hat, natürlich, Sabine. Aber das Handtuch gibt es ja hier zu gewinnen im Podcast, per Anhalter durch den Cyberraum, exklusiv in unserem Cyberlila. Und das Verlosen haben wir jetzt mal spontan entschieden an Menschen, die unseren Podcast empfohlen haben und die den Podcast natürlich auch dann abonniert haben. Das heißt, wir wollen bitte zwei Menschen, unabhängig voneinander, sollen sich melden und sagen, wir haben euch abonniert und dann gibt's zwei Handtücher. Und es sind ja nicht nur kleine Handtücherchen, das sind ja wirklich. Kennst du das,
Fabian? Ich kenne das Handtuch tatsächlich nicht.
Das ist so groß wie der Tisch hier.
Ach.
Ja.
Okay.
Du darfst leider nicht mitmachen.
Ach, schade.
So, dann sind wir sozusagen durch. Zum Schluss, ich glaube, in der allerersten Folge war es, Fabian, deinem Chef, dem Christian Hummert, dem Chef der Cyberagentur, die Frage gestellt: Wie weisen wir eigentlich nach? Und die passt auch super bei unserem Thema, wie weisen wir eigentlich in der Zukunft, bei der Kommunikation der Zukunft nach, dass wir Menschen sind. Da ist ein echtes Lebewesen, das mit einem anderen Lebewesen kommunizieren will. Wie weisen wir denn eigentlich nach, dass das wirklich so ist?
Das ist eine gute Frage.
Tada!
Weiß ich jetzt auch.
Ich bin Kommunikationswissenschaftler.
Also über den Kommunikationskanal wird es, glaube ich, schwierig. Mhm. Wir leben in einer Welt von Deepfakes und allen möglichen Manipulationstechniken. Also einfach nur davon, dass ich jemanden quasi im Bild vor mir sehe, ist es, glaube ich, unmöglich zu sagen. Ich meine, vielleicht sind wir ja auch eine KI. Weiß man ja nicht.
Du, dich kann ich anfassen, aber bei Eduard wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, ne?
Tja, ich würde auch sagen, also der Kanal alleine wird uns dabei nicht weiterhelfen. Aber wenn wir schon bei physikalischen Eigenschaften sind, um Sicherheitsziele zu erreichen, dann sind natürlich biometrische Daten der Ansatz, mit dem man beweisen kann, wer man ist. Man könnte also überlegen, ob man ein Bild von der Iris überprüft. Es müsste irgendwie eindeutig sein. Vielleicht gehört es auch zu irgendeinem Menschen in irgendeiner Datenbank. Das Ganze muss natürlich wieder Privatsphäre schützen. Das heißt, man müsste dort also Lösungen finden, die solche Challenge-Response-Pairs, so heißt das, erfüllen. Da gibt es auch eine sehr interessante Wissenschaftsrichtung, die beschäftigt sich mit sogenannten physikalisch nicht klonbaren Funktionen. Englisch, physically unclonable functions. Und das könnten zum Beispiel auch biometrische Daten sein, die eindeutig und einmalig zu einem Menschen gehören. Und anhand von diesen Daten könnte man dann unterscheiden, ist das etwas, was generiert wurde durch eine KI, oder ist es tatsächlich etwas Biologisches wie der Mensch?
Ja, aber das ist natürlich auch sicherlich auf irgendeine Art und Weise wieder angreifbar. Ich fürchte, wenn wir wirklich sicher gehen wollen, dass wir Menschen sind, dann müssen wir hinter unseren Bildschirmen hervorkommen und uns wieder in der physikalischen Welt treffen.
Fabian.
Wie altmodisch.
Im echten Leben treffen. Ja, wie altmodisch. Ich habe damals, glaube ich, dem Christian Hummel habe ich gesagt, so ein Wort, was man vielleicht sagen kann, wäre, wo keine KI drauf kommen wäre, wäre vielleicht Pups. Kommt eine KI auf Pups?
Aber es ist, ich denke auch, eine KI kommt
irgendwann auf Pups. Jetzt, wo wir es gesagt haben, vor allem.
Also musst du mal Sabine fragen vielleicht.
Ich finde ja, Kommunikation funktioniert am besten, wenn niemand redet.
Siehst du, die will gar nicht. Die will, dass wir verstummen. Sehr schön. Danke an Professor Eduard Joswig von der TU Braunschweig. Dank dir.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Und danke Dr. Fabian Schrumm von der Cyberagentur.
Sehr gerne.
Und auch danke natürlich fürs Zuhören, fürs Runterladen und Streamen. Danke für die Herzchen und die Daumen in den Podcast-Apps. Und die Sache mit dem Handtuch ist tatsächlich ausgemacht. Ihr erreicht uns unter podcast@cyberagentur.de. Telefonisch geht auch, die Nummer ist in den Shownotes, dort eben auch die Links zu unseren Gästen und zu den Themen, die wir besprochen haben. Und in 2 Wochen ist Weihnachten und bald ein neues Jahr, ne? Also frohe Weihnachten und einen guten Start gewünscht bis 2026. Tschüss.
Herr Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Hallo, ich heiße Julian Laufs. Ich arbeite seit 4 Jahren bei der Cyberagentur. Ich leite dort das Partnermanagement und gemeinsam mit unseren Partnern beim Innovationslabor System Soldat und dem Cyber Innovation Hub haben wir gerade die Spectra Challenge abgeschlossen.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.